Aber ich finde, es ist sehr wichtig, dass auch Vorgesetzte vorleben, dass man sich weiterentwickeln kann und ich finde auch weiterentwickeln muss.
E-Learning Inc., der Podcast für digitale Aus- und Weiterbildung.
Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge E-Learning Inc., einem Podcast für jeden gemacht, der sich für E-Learning, Weiterbildung und generell Digitalisierung interessiert. Ich bin Vanessa. Nachdem Johanna von Microsoft uns in der vergangenen Podcast-Folge Insights in das Thema Copewood Learning bei Microsoft gegeben hat, möchte ich heute mit Philipp Schindera von der Telekom sprechen. Philipp ist Leiter der Unternehmenskommunikation. Die Telekom ist in der Öffentlichkeit nicht nur bekannt für ihre Signalfarbe Magenta und das markante T, sondern auch für ihre Markenbotschafter, die dem Unternehmen in sozialen Netzwerken ein Gesicht verleihen. Ich möchte mit Philipp darüber sprechen, wie Markenbotschafter auch intern zur Schaffung einer Lernkultur und zur Wissensweitergabe beitragen können. Außerdem verrät Philipp uns, wie er das Thema Weiterbildung angeht und wir sprechen noch viel über das Social Intranet der Telekom. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. So, hallo Philipp, schön, dass du zugesagt hast, heute bei mir im Podcast zu sein.
Hallo, danke für die Einladung.
Gerne. Wir unterhalten uns ja gerade digital. Daher zum Einstieg die Frage, wo sitzt du denn gerade? Office oder Homeoffice?
Ich sitze tatsächlich im Büro und das auch schon wieder seit einiger Zeit. Wir haben schon im Mai bei der Telekom angefangen, die Menschen wieder zurück ins Büro zu holen. Soweit das möglich ist, soweit das Corona zulässt, will heißen, bei uns sind maximal 50% der Bürofläche verfügbar und von daher ist das im Moment so ein Stück weit hybrides Arbeiten. Ein paar Leute sind im Büro, ein paar Leute sind zu Hause. Ich verbringe tatsächlich relativ viel Zeit im Büro, einfach auch um als Chef Präsenz zu zeigen. Aber ich mache vom Büro aus sehr, sehr viele Webexen sind das bei uns. Wir arbeiten mit Webex sehr viele Videokonferenzen.
Jetzt hast du schon Webex angesprochen. Als Leiter der Unternehmenskommunikation bist du ja für ein über 100 Mann, Frau starkes Team verantwortlich. Würdest du sagen, eure Kommunikation als Team hat sich seit Corona verändert?
Also wir haben schon vor Corona in Teilen virtuell zusammengearbeitet, weil wir nicht alle in Bonn sitzen, die allermeisten, aber eben nicht alle. Wir haben als Telekom eine sehr großzügige Homeoffice-Regelung schon vor Corona gehabt und von daher war diese Arbeit auf Distanz etwas, was wir gewohnt waren, was wir auch gefördert und unterstützt haben. Wir haben einen großen Frauenanteil von über 50% im Team. Da sind auch viele arbeitende Eltern dabei, sodass wir denen die Möglichkeit gegeben haben, von zu Hause zu arbeiten. Und deswegen war die Umstellung auf komplett Homeoffice nicht so groß wie vielleicht bei anderen, weil viele es schon gekannt haben. Wobei man sagen muss, natürlich so die ersten anderthalb Wochen, das war schon ungewohnt, dass plötzlich alle zu Hause saßen. Aber wir hatten da vielleicht einen kleinen Vorteil.
Wie ist die Unternehmenskommunikation bei der Telekom denn generell aufgebaut? In welche Bereiche gliedert sie sich? Also teilt ihr zum Beispiel interne und externe Kommunikation oder arbeitet ihr auf Themen?
Ja, also wir haben tatsächlich uns vor über 5 Jahren schon von diesem klassischen Organisationsschema, wie man es für Kommunikationsabteilungen kennt, interne, externe, national, international getrennt. Wir sind der Ansicht, dass in einer Welt, in einer Kommunikationswelt, die heutzutage sehr, sehr schnelllebig ist, es eigentlich nicht mehr zeitgemäß ist, in starren Organisationsformen zu arbeiten. Deswegen haben wir uns sehr viel stärker nach Themen ausgerichtet und nicht mehr nach Kanälen. Es gibt sogenannte Themen-Owner, also Verantwortliche für Themen, Verantwortliche für Projekte. Wir haben eine Projektorganisation. Wir arbeiten in agil ist ein hohes Wort. Ich würde eher sagen, in flexiblen Strukturen, indem wir mit Menschen bestimmten Projekten zuordnen, sie fragen, für welche Projekte sie arbeiten wollen. Also von daher, wir sind doch sehr weit weg von einer klassischen Organisationsstruktur, wie man sie kennt. Es ist eher vergleichbar mit einer Unternehmensberatung oder einer Kommunikationsberatung, wo es halt doch eine große Menge an, ich sag's mal in Anführungszeichen, Kommunikationsberatern gibt, die, um im Bild zu bleiben, die man dann einzelnen Projekten zuordnet.
Und du leitest die Abteilung ja jetzt auch schon seit fast 14 Jahren. Was hast du denn vor deinem Leben bei der Telekom gemacht?
Bevor ich zur Telekom gekommen bin, habe ich als Radiojournalist gearbeitet. Das war eigentlich eher Zufall, dass ich im Kommunikationsbereich, im Unternehmenskommunikationsbereich gelandet bin. War über 7 Jahre als freier Radiojournalist studienbegleitend schon unterwegs, unter anderem auch für den Saarländischen Rundfunk. Und ja, das habe ich gemacht und dann bin ich zur Telekom gewechselt, wollte da eigentlich nur einen gewissen Zeitraum, ich hatte gedacht, so 3 bis 6 Monate auf Projektbasis arbeiten, um auch meinen Lebenslauf, sage ich mal, in puncto PR abzurunden und hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es so lange wird, wie es jetzt halt ist, aber es hat sich sehr schnell herausgestellt, das ist ein sehr lebendiges Unternehmen in einer ganz besonderen Industrie, die auch durch sehr schnelle Innovationszyklen sich auszeichnet. Und es sind sehr viele tolle Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten darf. Und so bin ich hängen geblieben.
Ja. Unser Podcast eLearning Inc. befasst sich mit Themen rund um Digitalisierung und Weiterbildung. Welchen Einfluss haben die Themen denn auf dich persönlich und auch auf deinen Beruf?
Einen sehr, sehr großen. Ich glaube, der Journalismus und die Kommunikationsberufe insgesamt waren somit die ersten, die von der Digitalisierung erfasst wurden. Und das ist auch ein Vorteil der Kommunikatoren in Unternehmen, weil sie eben sehr früh schon sich mit Digitalisierung befassen mussten und deutlich früher als andere Unternehmensteile. Es ist ja nun mal bekannt, dass die Medienwelt sehr früh von der Digitalisierung erfasst wurde. Die Dematerialisierung ist da so ein Stichwort. Ich brauche heute keine Zeitung mehr, um mich zu informieren, sondern ich habe das Smartphone. Die Produktionsmittel sind wesentlich weniger exklusiv, als es in der Vergangenheit war. Wenn ich etwas publizieren möchte, dann brauche ich keine Druckerei mehr oder kein Fernsehstudio mehr, sondern dann reicht das Smartphone. Dieser Podcast ist das beste Beispiel. Sowas hätte man früher nie machen können. Wenn ich an meine Radiozeiten denke, dann hätten wir dafür eine Aufnahmemaschine gebraucht und so eine Aufnahmemaschine professioneller Natur. Die hat gerne mal 10.000, 15.000 Euro gekostet. Also von daher, die Produktionsmittel sind deutlich günstiger geworden und dadurch hat sich die Kommunikation radikal verändert und dadurch hat sich auch unser Job radikal verändert. Als ich hier angefangen habe, haben wir Pressemitteilungen per Fax geschickt. Ich fand es komisch, weil das war Ende der 90er Jahre, Mitte der 90er Jahre, weil ich von der Uni her schon ein E-Mail-Fach hatte und auch zum Teil zumindest mal über E-Mail kommuniziert habe, auch zu Hause ein Fax hatte. Und dann gesagt habe, Mensch, warum verschickt er die denn nicht per E-Mail, sondern per Fax? Und dann hat man mir gesagt, naja, in den Redaktionen, da hat noch nicht jeder E-Mail und dann ist man sich nicht sicher. Meistens gibt es nur ein zentrales Fach, ob das dann auch in der richtigen Redaktion landet. Also das war die Realität damals. Wir hatten eine gedruckte Mitarbeiterzeitung und das war's. Ja, und heute haben wir über 20 Kanäle nach innen und nach außen, Social Media, die ganze Palette, ja, ein Social Intranet. Wir haben auch noch eine gedruckte vierteljährliche Mitarbeiterzeitung. Wir machen viel, viel mehr Bewegtbild, weil es halt einfach wesentlich einfacher zu machen ist. Also kurz gesagt, da hat sich so viel geändert und ich glaube, wir waren mit die ersten Bereiche, die mit Digitalisierung und den entsprechenden Auswirkungen befasst waren.
Über 20 Kanäle. Welche digitalen oder auch analogen Kanäle nutzt du denn am liebsten, um dich weiterzubilden oder auch um dich inspirieren zu lassen? Also kurz, was sind deine Top 3 Informations- oder Inspirationskanäle?
Also ich lese tatsächlich noch eine Tageszeitung. Da bin ich Purist. Und das ist so morgens nochmal so 20 Minuten, eine halbe Stunde nach dem Aufstehen, wo ich Ruhe habe und mal durch die lokale Tageszeitung blättere, den Generalanzeiger. Aber die Hauptinformationsquelle ist für mich Twitter. Das ist auch der Social-Media-Kanal, der mir am meisten liegt und wo ich tatsächlich auch sehr viel Inspiration rausgreife, aber auch eben viel Information. Ansonsten die einschlägigen Nachrichtenportale und das, was man halt so beobachtet, wenn man in der Telekommunikationsindustrie arbeitet. Ich bin leidenschaftlicher Radiohörer. Ich komme vom Radio und deswegen ist das Radio für mich nach wie vor eine sehr wichtige Informationsquelle. Das läuft eigentlich immer, wenn ich nicht gerade bei der Arbeit bin, sprich zu Hause oder im Auto. Und da ist es der Deutschlandfunk, den ich sehr, sehr schätze. Hätte ich mir früher auch nicht denken lassen. Also ich habe klassisches Dampfradio gemacht. Ich war bei SR1 und hätte nicht gedacht, dass ich mal die Vorteile eines Programms zu schätzen weiß, wo der Wortanteil bei 95% liegt oder so. Also das sind so meine Hauptinformationsquellen.
Denkst du, du als Leiter der Unternehmenskommunikation hast eine Vorbildfunktion für deine Mitarbeiter, wenn es um das Thema Weiterbildung und Wissensweitergabe geht?
Definitiv. Also ich glaube schon, dass man dort als Vorgesetzter Impulse geben kann. Ich versuche das auf jeden Fall. Ich versuche auf der Höhe der Zeit zu sein. Ich bin kein Digital Native, bin gerade 51 geworden. Ich bin also in der Vor-Internet-Zeit groß geworden und ich musste mir das alles erarbeiten. Oft genug höre ich Leute sagen, die sagen, Mensch, du mit Twitter, du hast das ja auch irgendwie gut raus, aber ich tue mich da nicht so leicht, wo ich halt sage, ja, ich habe das auch mir erarbeitet. Ich habe mir Leute gesucht, die mir das erklärt haben. Ich habe mich da auch erst überzeugen lassen. Also am Anfang war ich sehr skeptisch, was alles Digitale angeht. Ich weiß noch, als mir jemand mal das Internet erklärt hat, ein Kumpel, der gesagt hat, hey, mit dem Ding kannst du dann auf deinem Computer den Spiegel lesen. Das war Mitte der 90er Jahre, wo ich gesagt habe, wenn ich den Spiegel lesen will, dann kaufe ich ihn mir. Also ich habe da meine Transformationsentwicklung mitgemacht in verschiedenen Schritten, erst von analog zu digital und dann innerhalb von digital von online zu Social Media. Aber ich finde, es ist sehr wichtig, dass auch Vorgesetzte vorleben, dass man sich weiterentwickeln kann und ich finde auch weiterentwickeln muss, weil man muss mit der Zeit gehen, man muss die Veränderungen wahrnehmen. Sie geben große Chancen uns in der Kommunikation beispielsweise, aber auch Herausforderungen und mit beiden muss man sich auseinandersetzen. Und da kann man als Chef nicht so tun, als sei einem das egal und als könne man das wegdelegieren. Im Gegenteil, ich finde, man muss da eine Vorbildfunktion haben. Und das versuche ich auszudrücken und vorzuleben, indem ich mir halt eben auch viele Sachen einfach erklären lasse. Ich bin ein großer Fan von Mentoring und Reverse Mentoring. Ich habe sehr viel dadurch gelernt, dass sich immer wieder Menschen Zeit genommen haben und mir Sachen erklärt haben. Als ich beim Radio angefangen habe, erfahrene Menschen. Und heute, wo ich der Erfahrene bin, dass es junge Leute gibt, die sagen, Chef, ich erkläre dir mal, wie TikTok funktioniert und was Twitch ist. Das finde ich spannend und die im englischen Sprachraum sagt man, es ist sehr rewarding. Ja, das belohnt einen beide Seiten. Ich finde das toll, weil ich was Neues lerne und ich glaube, die ein oder andere junge Mitarbeiterin, glaube ich, ist auch ein bisschen stolz drauf, dass er dem alten Sack nochmal was Neues mit auf den Weg geben konnte und er es offensichtlich auch verstanden hat.
Ja, bestimmt. Beim Thema Vorbildfunktion, die Telekom ist ja auch bekannt für ein sehr erfolgreiches Markenbotschafterprogramm. Selbst euer CIO, Tim Höttges, ist auf LinkedIn und Instagram sehr aktiv und regelmäßig in meiner Timeline. Oder du hast schon gesagt, bei dir ist es Twitter. Wie genau funktioniert denn euer Markenbotschafterprogramm? Wann habt ihr es gegründet und wie hat es sich entwickelt?
Also das Besondere an dem Markenbotschafterprogramm ist, dass es eine Graswurzelbewegung ist. Das war nie ein Projekt, was vom Unternehmen gestartet wurde, sondern es waren Menschen, die aus ihrer eigenen Überzeugung gesagt haben, hey, ich bin stolz auf das, was die Telekom macht, ich bin stolz auf meinen Arbeitgeber und deswegen möchte ich, dass es auch Menschen außerhalb der Telekom erfahren und deswegen poste ich dazu. Und über unser Social Intranet haben sich diese Menschen zusammengefunden und haben dieses Programm aus der Taufe gehoben, ohne dass da jemand von Unternehmensseite großartig darauf Einfluss genommen hat. Und ich glaube, das ist auch das Besondere an diesem Programm. Und ich glaube, das zeichnet es irgendwo auch aus, weil die Menschen tun das aus einer intrinsischen Motivation und aus einer Leidenschaft heraus. Und ich glaube, das kommt in dem, was sie veröffentlichen, auch rüber.
Also es war gar nicht von der Unternehmenskommunikation getrieben, aber jetzt steuert ihr es?
Beide Male nein. Nein, es war nicht getrieben und nein, wir steuern es nicht. Im Gegenteil, am Anfang waren wir etwas irritiert, dass dort Menschen kommunizieren, die nicht in der Kommunikationsabteilung sitzen, weil klassischerweise man halt gesagt hat, fürs Unternehmen kommunizieren, das tut nur eine Abteilung, nämlich die Kommunikationsabteilung. Ich glaube, von dem Denken muss man sich verabschieden. Wir haben das vor vielen Jahren schon getan, weil die Realität heute halt eine andere ist. In einer Welt, in der ich mir innerhalb von 2 Minuten große Communities erschließe, zumindest mal theoretisch, sei es via Facebook, Twitter oder Instagram, kann ich mich auch davon verabschieden, dass man das irgendwo kontrollieren oder womöglich eindämmen kann. Ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht, warum man es tun sollte, weil in den allermeisten Fällen gehen die Menschen sehr, sehr verantwortungsvoll damit um. Also anfänglich war die Sorge so im Sinne von, naja, wenn die irgendwelche Sachen ausplaudern oder ja Dinge tun, die nicht im Sinne des Unternehmens sind, dazu muss man halt sagen, das können sie auch tun, wenn man versucht, noch so streng zu kontrollieren, irgendeinen Ausweg wird es immer geben und umgekehrt. Wir haben insgesamt eine Vertrauenskultur bei der Telekom und deswegen haben wir gesagt, warum sollen wir die an der Stelle nicht auch geltend lassen? Und unsere Erfahrung ist, dass die Menschen das mit sehr viel Fingerspitzengefühl machen und wichtig ist es in dem Zusammenhang, ihnen auch Empfehlungen und Hilfe mit auf den Weg zu geben. Also wir haben schon vor über 10 Jahren Social-Media-Grundsätze erarbeitet für das Agieren in sozialen Netzwerken und den Vorläufern dessen, was man heute kennt. Wir haben sie auch jüngst erst aktualisiert, weil sie tatsächlich schon etwas in die Jahre gekommen waren. Sie sind auch auf unserer Webseite einzusehen und haben halt so 2, 3, 4, 5 Grundregeln den Menschen mit an die Hand gegeben, die sie bedenken sollen, wenn sie sich in den sozialen Netzwerken bewegen. Und ja, wie gesagt, es funktioniert sehr gut. Also von daher, da haben wir keinen Einfluss drauf. Da wollen wir auch nur bedingt Einfluss drauf nehmen. Und steuern tun wir es schon mal gar nicht, weil ich glaube, dass Programm lebt eben davon, dass das Menschen aus einer intrinsischen Motivation tun. Dadurch sind ihre Posts authentisch. Und ich glaube, die Nutzerinnen und Nutzer da draußen würden sehr schnell merken, wenn das so eine versteckte Marketing-Kohorte wäre. Das war es nie. Das ist nie ihr Anspruch gewesen. Das war nie unser Anspruch. Und ich glaube, in dem Moment, wo wir versuchen würden, eine solche Tendenz durchzusetzen, wäre dieses Thema auch würde sich sehr schnell auch ja, tatsächlich totlaufen, weil dann fehlt auch das Besondere.
Aber war Tim Höttges dann zum Beispiel schon immer so, wie er jetzt ist, oder braucht es dann doch noch ein bisschen Coaching und Beratung jetzt neben diesen Social-Media-Grundsätzen?
Nein, er ist da reingewachsen, wie wir alle da reingewachsen sind, die eben nicht Digital Natives sind. Ja, Er ist letztendlich ein Mensch, der vom Grundsatz her neugierig ist und der neue Dinge lernen will, der vor allem sich für die Dinge interessiert, die auf unserer Infrastruktur passieren, und Social Media ohne performante Netze, ohne leistungsfähige Netze funktioniert nicht. Und deswegen hat er sich auch zu einem sehr frühen Zeitpunkt damit beschäftigt und hat sich sehr früh auch Rat gesucht und Menschen gefragt. Und so haben wir das gemeinsam erarbeitet, haben gemeinsam mit ihm überlegt, was denn ein Kanal ist, der seinen Neigungen entspricht, und daraufhin gemeinsam mit ihm seine Präsenz entwickelt. Wobei man sagen muss, da ist halt sehr viel auch Tim Höttges drin. Und das unterscheidet die Kanäle vielleicht auch von anderen Corporate Accounts. Er legt da auch Wert drauf, dass da ja, dass da viel von ihm selbst kommt.
Und intern, denkst du, Markenbotschafter können auch die interne Wissensweitergabe und die Lernkultur im Unternehmen positiv beeinflussen?
Definitiv, weil ich glaube, dass auf die Art und Weise deutlich wird, dass es, ja, wie soll ich das ausdrücken, dass es Leute gibt, die sich engagieren. Und wir haben da eine ganze Reihe von Graswurzelbewegungen, die sich in diesem Ökosystem entwickelt haben und die heute da sind. Also ein sehr erfolgreiches Format ist das Lex-Format, Learning from the Experts. Es ist in unserem Social Media, in unserem Social Intranet eine Gruppe und die ist immer größer geworden und dort können sich Menschen eintragen, um Wissen weiterzugeben. Das ist ähnlich wie bei uns, etwas, was erstmal auf Eigeninitiative gestartet ist, wo mittlerweile die Personalabteilung ein Stück weit unterstützt, aber was immer noch sehr stark auf der Eigenständigkeit beruht. Und dort kann jeder sich melden, wenn er ein interessantes Thema hat und dort Online-Sitzungen anbieten und das, was er weiß, vermitteln. Und das geht quer durch den Garten. Das ist zum Teil auch öffentlich einsehbar in den entsprechenden sozialen Netzwerken, auch außerhalb der Telekom, zumindest mal um welche Themen es geht. Ansonsten läuft es über unsere interne Plattform. Aber das, finde ich, ist ein Musterbeispiel, weil die Liste, weiß ich nicht, müsste jetzt reingucken, aber ich würde mal sagen, da stehen für die nächsten 4 Wochen locker irgendwo 30 Online-Sessions, die quer durch den Garten gehen, von ganz technischen Dingen über Leadership-Dinge, über Kultur-Dinge. Es gibt da in dem Sinne keine Reglementierung und da gibt es Wissensweitergabe vom einzelnen Sachbearbeiter bis hin zum Vorstand. Also wir haben gerade vorgestern noch einen Vorstand gehabt, der gerade in Ruhestand gegangen ist und gesagt hat, ich komme aber nochmal zurück, weil Corona-bedingt haben wir die Lex-Session mit ihm nicht umsetzen können, aus verschiedenen Gründen. Und er hat gesagt, ich will sie aber unbedingt nochmal machen und hat also ja über seine Vorstellung von Führung und Führungskultur gesprochen. Und das ist so ein Beispiel, davon gibt es noch eine ganze Reihe anderer. Bei der Gelegenheit ist aber halt auch ganz entscheidend, dass man eine entsprechende Plattform hat, die MitarbeiterInnen nutzen können. Und unsere Plattform heißt YAM, früher mal Telekom Social Network. Und das YAM ist ein Employee Enterprise Network. Und das haben wir auch schon, ich glaube, wir feiern demnächst 10-Jähriges, ich müsste nochmal nachrechnen, eingeführt zu einem sehr frühen Zeitpunkt, als es auch noch hieß, hey, seid ihr da nicht, ist das nicht gefährlich, weil da ja auch sehr viel self-generated Content ist. Wer kontrolliert das eigentlich? Wir haben damals gesagt, wir gehen davon aus, dass die Community selbst sich korrigiert.
Wie funktioniert das Social Intranet denn genau? Also wie viel ist da User-generated Content und wie viel ist tatsächlich noch von euch gesteuerter Content?
Also es wäre schwierig, das zu zählen, aber es ist die absolut überwiegende Mehrheit ist User-generated Content. Wir haben uns von diesem Portalgedanken, wie wir ihn früher hatten, da war mal so die Idee, das, was t-online.de oder Focus oder Spiegel.de nach draußen ist, müssen wir nach drinnen sein. Aufwendiges Content-Management-System, Redaktionsprozesse dahinter, Publizierungsprozesse hinter, alles kompliziert und auch sehr statisch, obwohl es halt digital ist. Von dem haben wir uns verabschiedet und haben uns gesagt, das, was Facebook nach draußen ist, wollen wir in die Telekom reinhaben und damit sind wir sehr gut gefahren. Die Gesprächskultur ist auf einem ganz anderen Niveau als da draußen. Das hat aber auch sicherlich damit zu tun, dass wir keine Nicknames und Fake Accounts zulassen, sondern wir sagen, man kann sich hier die Meinung sagen und jeder kann offen Stellung beziehen, aber bitte mit Unternennung seines vollständigen Namens.
Und ging das von Anfang an oder hat es noch ein bisschen, sage ich mal, Change-Kommunikation gebraucht, dass die Mitarbeiter auch mitmachen, oder war das von Anfang an direkt so in der Kultur drin?
Ja, das ist eine interessante Frage, weil die ist mir oft gestellt worden. Wir haben also tatsächlich sehr schnell eine sehr hohe Nutzung und Akzeptanz auf der Plattform gehabt, wo mich andere angesprochen haben und gesagt haben, Mensch, wie habt ihr das hinbekommen? Wir haben sowas auch und das kriegt so gar keine Traktion. Da kamen halt verschiedene Dinge zusammen. Erstmal eine Unternehmenskultur und eine Gesprächskultur, die schon immer durch eine gewisse Offenheit geprägt war. Telekommer sind meinungsstark und sagen sich auch gern die Meinung und machen da auch aus ihrem Herzen keine Mördergrube. Von daher bedurfte es, glaube ich, schon alleine aus dem Grund, da nicht viel Überzeugungsarbeit zu leisten, dass es da etwas gibt. Ansonsten hatten wir aber auch frühzeitig angefangen, so eine Art Train-the-Trainer-Konzept einzuführen, indem wir eben auch Menschen gesucht haben, die anderen wiederum zeigen, wie funktioniert diese Plattform, wie ist die Logik in so einer Plattform, wie publiziere ich, wie ziehe ich da Nutzen raus und Ähnliches. Das war also eine freiwilligen Armee, in Anführungszeichen, die sich also neben ihrem Beruf und ihrer Arbeit bereit erklärt haben, eben auch anderen Menschen das zu erklären. Und eben auch, ich glaube, ein kultureller Wandel, der generell sozusagen damit einherging, nämlich, dass im Zuge der fortgeschrittenen Digitalisierung natürlich das Thema Wissensplattform und Austausch von Wissen ein immer wichtigerer Bestandteil der Arbeit wurde und man dementsprechend froh war, dass wir als Telekom schon sehr frühzeitig so etwas zur Verfügung stellen konnten.
Ja, habt ihr darüber hinaus noch weitere Maßnahmen, um Tools, um informelles Social Learning zu fördern?
Ja, also ich sag mal so, unsere Personalabteilung hat natürlich auch entsprechende Programme aufgelegt und mit entsprechenden Tools versehen, wo man sich also online weiterbilden kann. Das sind zum Teil interne Angebote, das sind aber auch externe Angebote. Also da gibt's sehr, sehr viel, was wir machen und den MitarbeiterInnen anbieten.
Wie eng arbeitet ihr denn mit der Personalabteilung zusammen? Also wie stark verknüpft sollten deiner Meinung nach Kommunikation und HR sein?
Ich glaube, die Personalabteilung und die Kommunikationsabteilung haben viele Berührungspunkte. Von daher, gerade in Unternehmen wie der Deutschen Telekom, wo so viel Veränderung da ist. Ja, vor 25 Jahren waren wir eine Behörde, heute sind wir ein Unternehmen, was weltweit aufgestellt ist. Da hat sich sehr, sehr viel getan, was sich im Wettbewerb mit großen Playern wie Google oder Amazon Web Services behaupten muss. Das funktioniert nicht, wenn nicht die Personalabteilung und die Kommunikationsabteilung gut zusammenarbeiten.
Ja, jetzt hast du eben schon gesagt, ihr habt eine Vertrauenskultur. Denkst du denn, oder anders gefragt, welche Vorgaben und Regeln braucht informelles Social Learning oder braucht es überhaupt keine Regeln?
Also ich bin generell ein Mensch, der sehr aufs Vertrauen setzt und auf die Gewissenhaftigkeit der oder des Einzelnen. Von daher finde ich, dass man mit Regeln behutsam umgehen sollte. Gerade in großen Unternehmen ist da so ein Stück weit eine Tendenz dazu, auch zu überregulieren. Und das hemmt Menschen und das hemmt die Veränderungsbereitschaft und die Veränderungsfähigkeit. Und gerade in einer Industrie wie unserer, wo die Innovationszyklen sehr kurz sind und wo der Wettbewerb knallhart ist, muss man sich schnell auf veränderte Begebenheiten einstellen können. Und das funktioniert meiner Ansicht nach nur, wenn man den Menschen auch die Freiheit gibt, sich auf Dinge einzustellen und ihnen auf der anderen Seite, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen widersprüchlich, auch Leitplanken und Hilfen an die Seite stellt. Also unsere Erfahrung, die wir in unserer Abteilung gemacht haben, ist die, dass die Menschen sehr wohl wissen, wie sie sich weiterentwickeln, auf der anderen Seite auch schätzen, wenn man ihnen Hilfe zur Seite stellt, aber auch nicht der Verlockung erliegt, überreglementieren zu wollen.
Ja, also zusammenfassend hast du sowas wie 2 bis 3 konkrete Tipps fürs Lernen nach der Prämisse Sharing is Caring.
Ja, und zwar bin ich da vielleicht eher ein untypisches Beispiel. Also ich bin immer so ein sehr stark operativer Mensch. Ich gebe zu, ich bin ein ungeduldiger Mensch, deswegen, ja, eine Zeitung lese ich gerne, aber ich bin jemand, der tatsächlich, und das bedauere ich, nicht so die Zeit hat, sich mal mit einem Buch in der Ecke verkriecht. Also von daher, ich bin nicht derjenige, der sich durch Managementliteratur frisst. Ich lerne sehr viel dadurch, dass ich mit anderen Menschen kommuniziere, sei es in meinem direkten Umfeld oder eben auch, und das finde ich das Großartige an den sozialen Netzwerken, da sind einige negative Effekte unbestritten, Stichwort Hate Speech und so, aber es sind auch sehr, sehr viele positive Effekte, eben auch das Wissen zu teilen und mit Menschen in Kontakt zu treten, mit denen man sonst nicht in Kontakt getreten wäre. Also von daher, für mich ist es beim Lernen von sehr großer Bedeutung, mit anderen Menschen zu kommunizieren. Das setzt allerdings voraus, dass man sich permanent eine Neugierde bewahrt und nicht irgendwann im Status quo verharrt. Ich bin jemand, der fasziniert davon ist, neue Dinge zu erleben. Und mit dieser Neugierde gehe ich auf Menschen zu und bringe mich ein und sage, sag mal, was erzählt ihr da? Was ist gerade, was macht ihr da gerade und warum macht ihr das? Und darüber lerne ich sehr viel. Das ist, wie soll ich sagen, ein ganz, ganz wichtiger Teil. Ich bin mit Leib und Seele Mentor, und weil ich halt auch immer sehr davon profitiert habe, dass Menschen sich die Zeit genommen haben, gesagt haben, okay, wir setzen uns mal hier 5-10 Minuten zusammen, ich erkläre dir das mal. Und es war immer mir ein Anliegen und ist es bis heute, davon was zurückzugeben, indem ich Wissen teile. Allerdings in dieser Mentoring-Geschichte ist ein wichtiger Aspekt, es darf keine Einwegbeziehung sein. Ich möchte auch von meinen Mentees was lernen und bin sehr froh, dass das mit den vielen Mentorings, die ich im Laufe meiner Karriere hatte, auch immer funktioniert hat. Ich habe da selber sehr viel gelernt. Ich hoffe, meine Mentees auch das eine oder andere. Also das sind, ja, das sind für mich so 2 Hauptstränge, wo ich Wissen herziehe und wie ich mich weiterbilde. Und wie gesagt, ansonsten gucke ich einfach ins Netz. Da findet man unglaublich vieles und unglaublich Spannendes.
Ja, super, vielen Dank. Wir sind jetzt auch schon am Ende vom Interview und am Schluss gibt es immer 2 Fragen, die jeder Podcast-Gast gestellt bekommt. Die erste hast du jetzt eigentlich schon fast beantwortet. Kannst du unseren Hörern einen persönlichen Tipp geben, wie sie das Thema Weiterbildung richtig angehen sollen? Also wahrscheinlich dann viel mit Menschen kommunizieren, neugierig auf andere zugehen und ins Netz schauen. Oder würdest du noch was ergänzen wollen?
Also es ist schwer, da so eine pauschale Antwort zu geben, weil jeder Mensch ist anders und jeder bildet sich anders weiter. Und es gibt Menschen, wie gesagt, die verschlingen Management-Literatur. Mein Chef ist beispielsweise so einer. Wenn der uns die Bücherliste gibt von seiner Urlaubsliteratur, dann stehe ich da immer wirklich sprachlos davor, weil ich mir sage, der Mensch hat so viel um die Ohren und der arbeitet ja in Teilen auch im Urlaub und dann schafft es auch noch, all diese Bücher zu lesen. Das kriege ich nicht hin. Ja, aber wie gesagt, es gibt da kein Geheimrezept. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, sich eine Neugierde zu bewahren. Und nochmal, das Gute liegt manchmal so nah. Also mich haben am Anfang von Social Media vor 5, 6, 7 Jahren Firmen gefragt, ja Mensch, wir überlegen auch, dass wir in Social Media aktiv werden, aber wie machen wir das? Hätten Sie da vielleicht einen Berater, der uns helfen kann im Angebot, wo ich gesagt habe, fragt doch mal eure Azubis. Ja, ihr werdet doch auch, ich weiß, es war damals von einem von einem Bankinstitut, von einer lokalen Sparkasse, glaube ich, war es, dass man uns gefragt hat, wo wir halt gesagt haben, Mensch, dann fragt doch mal eure Azubis, wie sie es angehen würden und was sie begeistert und was sie interessiert. So haben wir es nämlich auch gemacht. Natürlich waren es Leute bei uns, die die ersten Schritte gemacht haben, die damit irgendwo schon in Verbindung waren, womöglich auch groß geworden sind. Und das ist etwas, was ich als Tipp mitgebe. Auch in seinem direkten und erweiterten Umfeld sind sehr viele interessante Leute. Man muss nur auf sie zugehen. Und auch in den sozialen Medien ist auch etwas, was ich gelernt habe. Es gibt so viele informelle Netzwerke, auch innerhalb von Berufsgruppen. Da muss man sich so ein bisschen reinfinden mit den entsprechenden Suchbegriffen. Sind die Algorithmen heutzutage auch so gut, dass man da sehr schnell auf Gleichgesinnte trifft, die in den allermeisten Fällen auch wirklich bereit sind, Wissen zu teilen und interessante Impulse zu geben.
Und die letzte Frage, wen nominierst du als potenziellen Podcast-Gast zu den Themen Weiterbildung, Digitalisierung oder auch E-Learning?
Also ich finde es unheimlich spannend, was Verena Pauster macht. Ich folge ihr schon länger. Sie hat ja jetzt gerade in der Corona-Zeit und vor dem Hintergrund digitales Lernen, Homeschooling und so weiter eine gewisse Popularität erreicht. Wie gesagt, ich folge ihr schon länger und fand das immer sehr beeindruckend und finde es nach wie vor beeindruckend, was sie, den Spirit, den sie verbreitet und ihre Thesen und Gedanken und die Herangehensweise an das Thema Digitalisierung, Lernen, Bildung, Chancen, Weitergeben von Chancen, da ist viel und unheimlich Spannendes dabei. Also man sieht sie ja öfter, ich höre ihr gerne zu und ist tatsächlich auch jemand, den ich sehr inspirierend finde.
Das stimmt absolut, ich folge ihr auch. Das ist ein guter Tipp. Und dann sage ich dir vielen Dank für das spannende Interview und für deine Zeit.
Herzlich gerne.
Das war's für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch inspiriert. Ich freue mich natürlich sehr, wenn ihr sie liked, teilt und kommentiert. Verratet mir gerne, was ihr spannend fandet, welche Fragen ihr noch gehabt hättet oder welche Vorschläge und Wünsche ihr für zukünftige Gesprächspartner habt. Unser offizieller Hashtag, unter dem ihr alle folgen und Blicke hinter die Kulissen finden könnt, lautet Schlaufuchs. Die nächste Folge eLearning Inc. erscheint am 4. Montag im November. Also stay tuned!